Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, eurem Schlagzeugmagazin im Podcast-Format. In dieser Episode haben wir grüne Beats. Los geht's.
Ihr hört Schlagabtausch,
der Podcast
für alle Schlagzeugbegeisterten.
Wir sind
Dirk Brandt und
Timo Ickenroth.
Mit Tipps und Hacks
und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene.
Viel Spaß beim Hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße euch herzlich willkommen zur 84. Folge des Schlagabtauschs mit meiner Wenigkeit, Timo Ickenroth. Und mir gegenüber sitzt hervorragend, gut gelaunt, mein lieber Freund, der Dirk Brandt. Hallo Dirk.
Schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, 84 Folgen. Wer hätte das gedacht? Ja, ich hoffe, euch geht es gut, allen soweit. Und Timo, wie sieht der heutige Rundown aus?
Wie üblich quatschen wir zunächst über dies und das. Wir haben einen Interviewgast, den Tim Pieper. Wir geben euch etwas Hörerinnen und Hörer-Feedback. Und wie üblich haben wir die Chefkoch-Empfehlungen der Woche.
Bam!
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss mich an dieser Stelle entschuldigen, denn es hat 83 Folgen gebraucht, bis ein gravierender Fehler passiert ist. Der ein oder andere wird es gemerkt haben. Ich habe nämlich bei Folge 83 zunächst das falsche Audio-File hochgeladen, denn das war nur das Interview mit Ralph Selmans und das war natürlich nicht so geplant.
Ach.
Und der Dirk hat mich dann am nächsten Morgen zu Zeiten, wo ich gar nicht wusste, dass der Dirk schon wach ist.
Ich auch nicht.
Wach geklingelt, durchgeklingelt, Sturm geklingelt. Der kam quasi mit der Feuerwehr um die Ecke und hat gesagt, ey du, was hast du getan? Du hast das falsche Audio-File hochgeladen. Und ich so, hä? Wie? Nö, kann nicht sein. Und natürlich, der Dirk hatte recht, ist ja auch der Altersweise unter uns.
Manneken.
Und ich habe das Interview halt nur hochgeladen. Das ist, also ich entschuldige mich dafür, wer jetzt dachte, die haben kein Intro mehr und quatschen gar kein dummes Zeugs mehr. Doch, das ist weiterhin so, das soll auch weiterhin so bestehen bleiben.
Das ist Gesetz mit dem dummen Zeug.
Also wer jetzt noch nicht die komplette Folge gehört hat, die ist jetzt tatsächlich aber am Start. Ich habe dann auch direkt den Fehler behoben. Manchmal dauert es ein bisschen, bis es auf den ein oder anderen Portalen dann entsprechend abgeändert wird. Wie das zusammenhängt, das ist auch ein absolutes Rätsel, wie die Algorithmen da funktionieren. Also ganz strange. Aber es ist natürlich so, die neue Folge, also die 83. Folge mit Ralph Selmans, ist natürlich jetzt auf allen Kanälen erstmal so, wie sie sein soll. Das Ganze ist so passiert, dass ich mit keine Ahnung, weil wir das Interview auf Englisch geführt haben und ich mit Übersetzungen dann mich rumgeplagt habe. Irgendwie gab es mehrere Audio-Files und mehrere Dateien und dann gab es auch nochmal vom Dirk eine überarbeitete Version, weil in dem eigentlichen richtigen Podcast dann doch irgendwo was nicht richtig gerückt war und dann gab es nochmal da eine neue Datei und ich habe irgendwann nicht mehr ganz geblickt und war auch unter Zeitdruck in dem Moment und habe dann die falsche Datei genommen. Kann auch an meinem Alter liegen, schon mittlerweile.
Ich denke mal. Ich habe übrigens die erste Nachricht morgens um 4.16 Uhr bekommen, dass unser Podcast, ob wir gar kein Intro mehr haben und ob wir nur noch das Interview veröffentlichen würden. Ich so, hä? Und dann hat es aber morgens gedauert noch und dann kamen auch die ersten Anrufe und dann habe ich gesagt, oh, jetzt muss ich glaube ich doch auch mal reinhören. Und es ist tatsächlich so, Timo hatte dann die Datei auch gegen Mittag geändert. Und es ist aber so, wenn ich die alte Version, da ich die alte Version ja geladen habe, wurde immer erst die alte Version wieder abgespielt. Also ihr müsst dann auch wirklich die neue laden. Also, wie gesagt, aber eigentlich fand ich das ja schon wieder witzig.
So, wenigstens wieder hier was, um dummes Zeugs zu reden.
Genau.
Aber Wahnsinn, was für eine Uhrzeit, Dirk. 4 Uhr noch was.
4.16 Uhr, ja.
Ja, aber ich muss auch dann da sagen, du hast mich dann, glaube ich, morgens gegen 8 erreicht.
Ja.
Ich habe die Datei direkt geändert. Aber wie gesagt, dadurch, dass es dann ein bisschen dauert, ist es wahrscheinlich mit dir auf die Mittagszeit erst rum dann auch die richtige Folge genau. am Start gewesen.
Genau.
Ja, also, kann ja der passieren. Dirk auch das Sorgentelefon habe ich dann ne, hier gerade ja. mitbekommen.
Ich habe das Sorgentelefon.
Sehr gut. Also, wenn ihr Probleme habt, ruft immer beim Dirk an, nicht bei mir, bitte.
Sehr schön.
Ich nehme nur positives Feedback entgegen.
Wie geil. Nee. Ey.
Dirk ist der Kummerkasten.
Ich fand's eine geile Story. Ich fand's
Dirk,
mega.
Dirk, der Schlagabtausch-Kummerkasten.
Ja, genau.
Also, hört die 83. Folge mit Ralph Salmons, wenn ihr das Interview bis jetzt so gehört habt. Davor haben wir auch natürlich wieder, ich weiß gar nicht mal, was wir gesprochen haben, aber es war bestimmt ganz unterhaltsam.
Es war
ganz
hoffe ich total. Zumindest.
Bam. Dirk und ich haben ja zur Tuschaufnahme aufgerufen und wir verlängern diese Aktion nicht, weil ihr nicht aktiv gewesen wärt. Nein, Dirk und ich waren nicht so aktiv, leider.
Sehr richtig, sehr richtig.
Und sowohl der Dirk als auch ich haben bis jetzt noch keinen Tusch aufgenommen und das geht natürlich gar nicht. Das heißt, wir brauchen noch 14 Tage Zeit, bedeutet aber auch für alle, die noch nicht mitgemacht haben, bitte schickt uns auch eure Tusch-Varianten. Das wird uns mega freuen, dass wir so eine ganze Podcast-Folge nur mit Tuschs voll kriegen.
Ja.
Ihr müsst nichts Besonderes dafür am Start haben. Es reicht, wenn ihr ein Handy hinstellt oder wenn ihr noch einen Field-Recorder habt oder sonst irgendwas. Schickt uns die Datei dann einfach an. schlagabtauschpodcast@gmail.com schlagabtauschpodcast@gmail.com Einfach die Wave-Datei, oder von mir ist auch eine MP3, spielt keine Rolle. Einfach dahin schicken, besser sogar eine MP3, ist weniger Datenvolumen, was ihr verschicken müsst. Schickt uns das raus. Wir bauen das in den nächsten Podcast, also in die Folge 85 dann ein. Schreibt vielleicht noch ganz dazu, wer ihr seid und vielleicht auch auf welchem Schlagzeug ihr aufgenommen habt. So ein bisschen rumnörden kann ja auch nicht schaden. Ne? Und wer möchte, der schreibt uns auch hin, dass er auch gerne mit Nachnamen veröffentlichen wird. Ansonsten machen wir aus Datenschutzgründen immer nur den Vornamen bei der Nennung. Also, wir rufen weiterhin zur Tuschaufnahme auf. Bam. Macht was draus, Leute.
Yo, mitmachen. Bam. Tada!
Unser heutiger Interviewgast ist, man kann sagen, äußerst vielseitig, wie eigentlich bis jetzt fast alle unsere Interviewgäste.
Alle unsere Interviewgäste, ja.
Aber diesmal ist es wieder eine etwas andere Sparte, in die wir uns jetzt hier bewegen werden. Auf jeden Fall haben wir heute im Interview Tim Pieper. Tim Pieper ist Musiker, Dozent und Komponist, der sich insbesondere auf das Gebiet der Marching Bands und Percussion Ensembles spezialisiert hat. Als Gründer des Verlags marchingmusic.de hat er einen bedeutenden Beitrag zur Fachliteratur im deutschsprachigen Raum in diesem Bereich geleistet. Seine Expertise als Arrangeur und Komponist für Percussion-Ensembles wird sowohl in Europa als auch in den USA geschätzt. Als Kopf der Green Beats und erfahrener Dozent hält Tim regelmäßig Clinics und Workshops ab, in denen er sein Wissen über Marching, Percussion, Drumtuning und Ensemblearbeit weitergibt. Seine Vielseitigkeit als Schlagzeuger und Percussionist zeigt sich in seinem Engagement für verschiedene Musical- und Rock-Pop-Produktionen, einschließlich seiner Tätigkeit als Tour-Percussionist bei der DJ Bobo Welttournee 2017. Tim ist auch als Autor aktiv und hat das Buch The X-Concept, ein Schulwerk für Percussion-Ensembles, veröffentlicht. Darüber hinaus leitet er die Schlagzeugschule drummerwerden.de. Mit einem breiten Portfolio an Veröffentlichungen und Auftritten sowie national als auch international ist Tim Pieper eine prominente Figur in der Welt der Percussionmusik und ein geschätzter Experte und Kollege auf seinem Gebiet. Es gibt also viele Gründe, mit Tim zu quatschen. Los geht's.
Yo, der Tim ist ein absoluter Tausendsasser und das werdet ihr gleich merken. So, heute bei uns im Schlagabtausch-Interview ist kein geringer als Tim Pieper. Tim Pieper ist den meisten vielleicht gar nicht so sehr bekannt als Set-Drummer, sondern er ist der Gründer der Green Beats. Was die Green Beats sind, da kommen wir gleich noch drauf. Jetzt erstmal, Tim, schönen guten Morgen und klasse, dass du dir die Zeit genommen hast, bei Timo und mir im Podcast zu sein. Schönen guten Morgen.
Hallo Tim.
Ja, moin, ihr beiden und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Tim, ich denke mal, die meisten wissen gar nicht, was sind die Green Beats. Bevor wir so ein bisschen zu deinem Werdegang kommen. Vielleicht erklärst du mal kurz, was die Greenbeats sind. Dann haben die Leute so ein bisschen wahrscheinlich auch eine bessere Vorstellung davon, wer du denn bist und was du so machst.
Die Greenbeats sind ja so meine Band, mein Percussion-Ensemble, und das ist ein Haufen voller Trommler, würde ich sagen, die aber neben dem Trommeln auf der Bühne noch alles mögliche andere machen. Also es ist eigentlich eine große Show, und ja, es passieren noch Choreos und irgendwelche Effekte mit und beim Trommeln. Und das macht es dann so besonders. Und ich glaube, das ist auch der Clou, das für so eine breite Masse, ja, oder die Masse dafür empfänglich zu machen, dass halt nicht nur getrommelt wird, was ja für uns Trommler sehr interessant ist, sondern dass da auch einfach sehr viel drum zu passiert. Und wir versuchen, unsere Musik sehr publikumswirksam zu verkaufen irgendwie, ja, oder an den Mann zu bringen.
Ja, um vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen das zu erdeuten. Greenbeats deshalb, weil ihr seid grün angezogen, ihr habt grüne Trommeln, als einfach mal so ein bisschen grob als Hintergrund genannt. Dann Percussion Ensemble, für diejenigen, die das nicht kennen, Percussion Ensemble sind viele Trommler mit verschiedenen Instrumentarium des Percussion-Sektors. Das heißt, es sind Bassdrums, es sind verschieden gestimmte Snare-Drums, Tenor-Drums, hohe Snare-Drums, tiefe Snare-Drums, es können Bongos sein, es können Quad-Toms sein, das sind diese vier amerikanischen Tim-Toms, die nebeneinander zum Beispiel nebeneinander gespielt werden, und dies Ganze ist quasi eine zehnköpfige, zehn-Mann-Band, die sich Greenbeat nennt. Kann ich das so nochmal kurz zusammengefasst haben?
Genau so ist es. Und wo du so das Instrumentarium ansprichst, da sind wir quasi sehr offen und holen uns aus, sowohl aus dem Concert-Percussion-Bereich als auch aus dem Marching-Percussion-Bereich, einfach das, was wir gut finden, und basteln das irgendwie so zusammen. Ja.
Tim, ihr habt ja nicht nur das Instrumentarium regulär auf der Bühne stehen, sondern ihr habt ja besondere Aufbauten. Es ist ja nicht so, es ist ja schon sehr catchy. Wir haben auch YouTube-Links dann in unseren Shownotes, wo man sich das unbedingt anschauen sollte, denn es ist wirklich, ja, alleine das Hinschauen ist schon eine Augenweide, ohne dass man es überhaupt gehört hat. Aber ich glaube, das bringt ja auch besondere Herausforderungen mit sich. Dirk hat schon angesprochen, ihr seid ein 10-Mann-Betrieb quasi. Da wäre erstmal meine Frage: Ist es ein relativ großer Musikerpool, der dann aus den Vollen schöpfen kann? Das ist wirklich eine reguläre Stammmannschaft. Und neben dem technischen Können am Instrument, welche anderen Fähigkeiten müssen noch mitgebracht werden? Denn das ist teilweise sportlich. Es wird über Kopf getrommelt, es wird von unten nach oben getrommelt, weil die Trommeln aufeinander aufgebaut sind. Das ist also auch manchmal eher eine Sportveranstaltung dann schon, im positiven Sinne. Also, wie ist das Ganze drumherum mit deinen Mitmusikern und Mitmusikern?
Ja, es ist eigentlich so, wie du sagst. Also, neben der Trommelei gibt es noch so zwei andere Ebenen. Ne? Die eine ist das Unterhaltende sozusagen, was auch noch passieren muss und was in den Gesichtern passiert und die Interaktion und so. Die andere ist tatsächlich das, ja, was, wie du auch sagst, diese Aufbauten hergeben. Es ist ja, allein wenn du nach oben trommelst, nicht so, du hast ja im Prinzip nicht so den normalen Rebound und kannst mit normaler Technik spielen, das ist schon sehr speziell. Und dann ist es ja auch nicht so, dass du dich dann darauf einstellst und eine Minute auf einer Trommel, die über Kopf hängt, spielst, sondern es geht ja, dann kommt wieder eine, die seitlich hängt, dann kommt eine, die 45 Grad hängt. Und das ist schon schwierig, sich da so durchzufuchsen, dass es auch noch klingt. Also irgendwie trifft man schon, aber es muss ja dann auch noch der Schläger wieder schnell genug vom Fell weg, damit es auch irgendwie sich gut anhört, ja. Dann, ja. Ach so, das muss man vielleicht noch sagen, es ist tatsächlich bei dem, was wir trommeln, auch alles live gespielt, aufwendig mikrofoniert, und genau, da geben wir uns schon Mühe, dass das alles irgendwie cool klingt.
Ja, ich glaube, da wo Timo und du gerade drauf hinaus oder drauf angespielt habt, dass es um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das mal näher zu klären. Du hast einen Trommelaufbau, das sieht aus wie ein Stoppschild oder Oktagon nennst du das, glaube ich, oder so ähnlich. Und das müsste man sich vorspielen. Die Form ist wie beim Stoppschild, und da sind an allen Seiten Trommeln. Und daher auch was Timo oder du gerade gemeint hast, dass man über Kopf trommelt an den Seiten. Das heißt, man hat immer einen Anschlagwinkel. Und man muss natürlich auch die Noten dann alle in der zeitlichen richtigen Reihenfolge kriegen. Das heißt, man muss schnell genug von oben nach unten wechseln, damit man natürlich auch die Metrik einhält. Und das ist, wie Timo schon sagte, schon ziemlich catchy am Aufbau. Da ja auch vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das heißt, der Tim schreibt nicht nur Musik, da kommen wir gleich hinzu, oder gleich noch drauf zurück, sondern du baust auch die Trommeln sehr viel selber für eure Show. Das heißt, wie kommt man auf die Idee? Das heißt einfach, du suchtest eine Trommel oder hast du dann bewusst, nee, wir brauchen was, wir brauchen Eyecatcher, es soll auch toll aussehen, oder war es eine Summe aus allem zusammen? Wie kommt man da drauf, solche Trommeln zu bauen oder überhaupt Trommeln zu bauen?
Also das Thema Trommelbau hat mich tatsächlich schon immer interessiert und so, und ich war auch öfter, also bevor es Greenbeats gab, gab es das eigentlich auch schon bei mir. Das, wenn ich irgendwie unzufrieden mit meinem Drumset-Sound war oder so, dann bin ich einfach dabei gegangen. Hab einen Tom gekürzt und neu gegratet oder so. Oder ja, das dann so gegratet, wie ich denke, dass es nach meinen Vorstellungen klingt irgendwie.
Ja.
Und als dann so Greenbeats aufkamen, merkte ich auch, okay, wir brauchen eigentlich sehr viele Sachen, die du nicht einfach so im Laden kaufen kannst. Und beispielsweise haben wir ganz viele 11 Zoll Snares im Setup. Weil es gibt, es gibt schon, wenn wir jetzt bei den Snares bleiben, es gibt zum Beispiel im Drumset so eine, das ist so die Main Snare irgendwie, dann gibt's, an diesen, wir haben so eine Tom Snare Kombi, wo so 6 Leute immer nebeneinander spielen, da gibt's so 10 Zoll Snares. Dann haben wir noch so ein Percussion Setup, da waren erst 12er und dann doch 11er, weil du musst, vom Sound her ist es ja so, du hast Trommelmusik, die auch noch mit Trommelei begleitet wird. Und dann ist schon sehr wichtig, dass die einzelnen Instrumente irgendwie sich auch noch voneinander unterscheiden. So. Ja, und beispielsweise diese Elva Snares, die gibt es eigentlich ja gar nicht. Ne? Und dann habe ich mir Elva Kessel besorgt, das zusammengebaut. Und dann ist mir aufgefallen, oh, es gibt gar keine 11 Zoll Snare Resonanzfälle, die wir dann netterweise von Remo gebaut bekommen haben und so. Ja, so kam es eigentlich dazu, dass eigentlich wir Dinge gerne benutzen wollten, die es nicht so einfach zu kaufen gibt.
Ja, um auch so ein Alleinstellungsmerkmal dann auch vielleicht dazu zu haben, halt irgendwie. Oder sich abzugrenzen.
Ja, und dann, genau, und dann war klar, wie es funktioniert sozusagen, und seitdem baue ich eigentlich fast alle Kessel, die wir so benutzen, auch selber, ja.
Krass. Das ist jetzt doch kein Business, was du weiter ausbaust, sondern das ist ein Business, was du oder die Trommel baust du nur für Greenbeats und für dich selbst quasi. Oder könnte ich jetzt auch quasi ankommen und sagen, ey, ich hätte gern eine 9,5 große Snare Drum von dir gebaut.
Ja, also wenn Leute mal fragen und so, dann mache ich schon mal so Sachen, aber eigentlich mehr für uns. Ja, ich habe mal eine Zeit lang so eine Marching Tom Serie mit einem Kollegen zusammengebaut, aber das auch wieder sein gelassen, weil irgendwie das ging dann schon so in Richtung, oh, du musst davon irgendwie 5 im Monat fertig kriegen und so, und dann macht es auch irgendwie keinen Bock mehr.
Sind das Holztrommeln oder welches Material verwendet ihr für die Trommel oder unterschiedliche Materialien?
Ja, meistens Holz, also so Keller Ahorn Kessel, und jetzt für die letzte Show gab es auch viel andere Dinge, sag ich mal, denn da spielt ja auch Licht eine Rolle, und da mussten die ein oder anderen Trommeln dann auch mal leuchten können und so, ja.
Wie ist denn jetzt jemand, der eigentlich Set-Trommel, wir haben uns am Anfang mal kurz unterhalten und der Tim hat mit dem Schlagzeug tatsächlich angefangen. Wie ist denn jemand, der eigentlich auf dem Drumset angefangen hat, auf einmal seine Liebe dazu entdeckt, für den Marching-Bereich ganz exquisit zu schreiben und sich damit sehr nah zu befassen und dann sogar eine eigene Trommelshow hinterher auszubauen?
Ja, das fing eigentlich relativ früh an. Also ich hatte Schlagzeugunterricht, bin dann so in dem Ort, wo ich herkomme, in den örtlichen Musikverein eingestiegen. Und die haben mir tatsächlich die Möglichkeit gegeben, also mich hat es irgendwie fasziniert, mit vielen Leuten zusammen zu trommeln, so, ne? Und dann bin ich angefangen, Noten zusammen zu schreiben, und die durfte ich dann auch immer mitbringen zur Probe und mit denen ausprobieren, angenehmerweise. Obwohl ich der Jüngste war, haben die das dann so mitgemacht. Ja, und dann hat sich das so entwickelt. Ich habe mich generell dann so für diese Drumline-Sache interessiert. Vor allen Dingen auch, was so in Amerika ging. Da sieht es ja nochmal, die sind ja schon irgendwie mehrere Stufen weiter, als wir hier so unterwegs sind. Und ja, da kann ich mich noch erinnern, da musste man sich immer irgendwie so, erstmal musstest du jemanden kennen, der dir diese amerikanischen Videos quasi kopiert, weil die so ein anderes Videoformat haben, und dann hast du da in ziemlich schlechter Qualität dir da irgendwelche Drumlines angeguckt und da so ein bisschen, ja, mitgeschrieben, Notizen gemacht und so. Das fand ich schon sehr interessant, ja, faszinierend irgendwie.
Wie alt warst du denn da, als du angefangen hast, also im Schlagzeugspielen einerseits, und dann angefangen hast, quasi ja selbst zu arrangieren für den Musikverein und die Trommelgruppe dort?
Ich glaube, mit Drumset bin ich gestartet in der 6. Klasse. Wie alt ist man da? 12 wahrscheinlich?
Ne? 11, 12.
Dann ging das ziemlich schnell, ein Jahr später oder so.
Konntest du denn sofort richtig fit lesen, oder hat dich das Lesen sofort, also ich finde ja so Rudiment, Timo ist ja auch so ein Rudiment-Nerd halt irgendwie, hast du dich sehr intensiv damit, weil ich wollte zum Beispiel immer Set trommeln. Für mich war, klar, ich habe das alles gemacht, ich habe sogar beim Engländerunterricht gehabt, aber mich hat Set immer mehr fasziniert, als jetzt rein Charlie Wilcoxen zu üben oder was ein Drag, klar, ich habe das wirklich, ich habe das immer direkt am Set umgesetzt. Und wie kam es darauf, dass jemand, wie du sagst, im jungen Alter, boah, ich will jetzt speziell diese Snare-Drum, diese Rudiment-Geschichten, ich will mich damit auseinandersetzen?
Da muss ich sagen, dass ich eigentlich selber als so ein ausgecheckter Snare-Spieler auch nicht bin. Mhm. Und mich das auch nie gereizt hat, sondern immer das Ensemble-Ding mich gereizt hat. Also mit vielen Leuten das zusammenzumachen, so vielfältige Arrangements, wo irgendwie 4, 5 Stimmen laufen und das dann exakt zusammenzuspielen, zum Klingen zu bringen, das ist der Reiz irgendwie, finde ich, ja.
Ich habe noch eine Frage, einmal gehen wir noch mal kurz zurück, weil mich das interessiert. Du hast gesagt, du hast dir VHS-Kassetten aus den USA besorgt. Du warst ja erst 13 Jahre alt, Pi mal Daumen. Hast du gewusst, dass es in den USA eben diese Szene gibt, diese Marching-Szene, die man nicht mit unserer hier vergleichen kann? Wenn man Musikverein, ist ja was anderes als ein Marching Kapelle aus einer Highschool oder aus einem College. Das heißt, wo hast du denn diese Inspiration hergenommen, zu sagen, oder dieses Wissen, ey, da drüben gibt's was ganz anderes. Wie bist du da drauf gekommen?
Auch über andere Musikvereine. Es gab immer so ein paar, die auch über den Tellerrand geguckt haben hier. Oder auch in Holland tatsächlich. Und ja, wenn man dann so ins Gespräch gekommen ist, haben die halt erzählt, wo die ihre Anregungen herholen. Und dann bin ich da mal schnell hinterher. Hab geschaut. Also ich kann mich erinnern, dass ich auch mal mit einem, da gab es gerade Minidisc, das war ja so ein digitales Ding da, vorübergehend. Und da saß ich mit so einem Minidisc-Player tatsächlich in Holland in so einem Stadion, wo dann so ein paar quasi etwas modernere Musikzüge so gespielt haben. Da hab's alles schön aufgenommen und danach auch alles schön aufgeschrieben, um mal zu gucken, was die denn da so gespielt haben, ja.
Kannst du es mal kurz beschreiben, wie so eine Marching-Kapelle, für die du jetzt arrangierst, eigentlich unterschiedlich ist zu dem, was man aus dem Musikverein vielleicht hier bei uns in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum kennt? Wo liegen so ein bisschen vielleicht die Hauptunterschiede? Vielleicht für jemanden, der noch gar nichts weiß von diesen ganzen College-Highschool-Marching-Bands.
Ah, du meinst jetzt so der Unterschied zu einer traditionellen Blaskapelle zum Beispiel oder in einem, ja, Fanfarenzug irgendwie, da muss man sagen, das wird schon auch moderner, da geht's schon voran, auch bei uns hier irgendwie. Also in Amerika ist es so, dass die, erstmal ist es, ich glaube, die Wertschätzung dessen ist eine ganz andere, und du hast es ja quasi Marching Band so als Schulfach auch, ne? Das, klar, wenn du da mehrfach die Woche ein paar Stunden mit verbringst, kommst du natürlich weiter, als wenn du das hier als Hobby machst und ja, einmal in der Woche 2,5 Stunden gleich in einer großen Gruppe übst oder sowas, ne? Und die Größe der Gruppen ist meist auch eine andere. Also die haben dann ja, klar, wenn das in der Schule, wenn du da wählen kannst, entweder machst du Marching Band oder, keine Ahnung, Sport, dann hast du schon mal die Hälfte der Schüler da am Start.
Wenn du schreibst für jetzt für Marching Bands, mit welcher Stimme fängst du an? Fängst du mit einer Bassdrum an? Fängst du mit einer Snare-Linie an? Oder hast du, oder schreibst du einfach drauf los? Oder hast du ein Thema, damit man sich das vielleicht vorstellen kann? Weil, wie gesagt, ich habe dich kennengelernt tatsächlich Ich habe Noten, der Tim hat auch einen Verlag, das muss man dazu wissen. Ich habe dich irgendwann mal auf der Musikmesse gesehen oder Literatur und fand das interessant, hab mir die zugelegt, weil ich stehe halt auch, ich habe früher halt in meiner Jugend unheimlich viel auch diese Percussion-Ensemble gemacht, aber mich haben diese Marching-Sachen fand ich immer viel cooler, weil die haben für mich mehr Groove gehabt. Die Percussion, die deutschen Percussion-Ensembles oder auch die klassischen waren halt sehr klassisch orientiert. Hat hier mal ein Ping, da mal ein Block halt irgendwie, man musste viel zählen, aber es groovte für mich nie so richtig. Und dann fand ich halt diese ganzen amerikanischen Sachen unheimlich interessant. Und da bin ich halt auch über dich gestoßen oder auf dich gestoßen und hab mir Literatur von dir zugelegt, hab die allerdings sehr vereinfachen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab mir dann immer so 2 oder 4 Takte rausgesucht und hab damit auch meine Schüler gekriegt, die eher eigentlich gar keinen Bock so auf Snare-Drum hatten oder überhaupt auf Noten lesen, das ist ja eher das größere Problem. Und wie gehst du da ran, wenn du neue Stücke schreibst oder hast, wie gehst du daran oder wie kannst du Leuten vielleicht, eigentlich sind 2 Fragen, empfehlen, wenn man sowas nachmachen will? Wie sollte man da rangehen? Weil ich, wie gesagt, mich fasziniert dieses Thema unheimlich.
Ja, also erstmal, wenn es um die Komposition geht oder das Arrangement, das ist sehr verschieden. Also
ja.
Manchmal hast du so eine Melodie, also das muss man vielleicht dazu erklären, in diesem Marching-Bereich ist es so, dass du zum Beispiel nicht nur eine Bassdrum oder 1, 2 große Trommeln hast und die spielen alle das gleiche, sondern du hast meistens 3, 4 oder üblicherweise 5 Bassdrums, die verschieden groß sind und verschieden gestimmt sind. Das heißt, da hast du schon mal sowas wie einen Bass mit 5 Tönen quasi.
Ja.
Und dann gibt's immer noch so ein Tom-Setup, das hat auch 5 Toms oder eigentlich 4 Toms plus so ein kleines, was melodisch, aber so ein bisschen außen vor ist. Und da hast du schon mal 2 Elemente, mit denen du ein bisschen eingeschränkt, aber schon melodisch arbeiten kannst irgendwie. Und dann hast du noch die Snares oder Cymbals oder so, die dann da, ja, wo es halt um ganz andere Dinge irgendwie geht. Ja, und dann, genau, entweder hat man so eine Melodie, mit der man startet und die man dann vielleicht verarbeitet und durch die einzelnen Lines, sagt man da, also durch die einzelnen Instrumentengruppen schiebt oder direkt so einen Groove. Das ist ja sehr unterschiedlich. Also es gibt ja Stellen, wo eher melodisch was läuft und im Hintergrund ein Groove läuft, oder es gibt einfach Stellen, die nur von dem Groove leben, weil der irgendwie so cool ausgecheckt ist, dass man den auch mal ruhig 8 Takte stehen haben kann irgendwie, ohne dass da noch was Melodisches drüber weg passieren muss. So. Also es ist ja sehr, sehr vielfältig, viele Möglichkeiten.
Du verkaufst ja weltweit über deinen Verlag. Wir können ihn aber gerade nennen, das ist marchingmusic.de. Dort kann man das alles bekommen, wovon wir gerade auch sprechen. Und das ist ja international, das heißt, du verkaufst ja nicht nur in Deutschland, sondern verkaufst auch in die USA rüber, was ja schon ja wirklich für, sag mal, ein Europäer quasi der Ritterschlag ist, wenn das Zeugs auch da drüben gespielt wird. Die Frage jetzt ist, machst du auch Auftragsarbeit? Das heißt, kommen auch jetzt so Marching-Kapellen auf dich zu? Oder ist das alles quasi, alles sprudelt aus dir einfach nur heraus und du veröffentlichst? Und die Frage wäre auch noch, um noch eine weitere anzuschließen, wie viel Veröffentlichung machst du im Jahr ungefähr? Also hast du dir da was vorgenommen, dass du sagst, ich muss jeden Monat was Neues machen? Wie ist denn da der Workflow?
Okay, also Auftragsarrangements war die erste Sache. Das habe ich früher öfter gemacht, oder so ist eigentlich der Verlag tatsächlich entstanden, ne? Den habe ich ja zusammen mit einem Kollegen, André Cessny, gegründet. Und da haben wir eigentlich am Anfang nur Auftragsarrangements gemacht. So mal für den, mal für den. Und dann irgendwann haben wir festgestellt, okay, vielleicht ist es schlauer, du bietest mal im Jahr 20 Arrangements an und dann können die ja sich selber was aussuchen. So, so kam es zu dem Verlag. Genau, und inzwischen mache ich, man muss sowieso sagen, inzwischen ist Marching Music nicht so gut gepflegt, weil Green Beats so viel Zeit und Raum einnimmt irgendwie. Das soll nicht so bleiben, ist zurzeit leider allerdings so. Da gibt's auch zurzeit wenig Neues.
Ja, jetzt seid ihr ja mit in Green Beats, das können wir ja auch mal sagen. Und da hätte ich gerne, dass du ein bisschen aus dem Touralltag erzählst. Ihr wart mit den Green Beats ja mit einer Pop-Ikone unterwegs. Das ist mit DJ Bobo. Wie ist es denn erstmal zu dieser Zusammenarbeit gekommen? Und wie habt ihr auch darauf vorbereitet? Wie lief das ab? Habt ihr Stücke bekommen oder selber? Erzähl doch einfach mal so ein bisschen dabei.
Genau.
Aus diesem Ganzen. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit DJ Bobo?
Ja, zweimal waren wir schon mit ihm auf Tour. Das ja. erste Mal 2017. Und das ist tatsächlich, du hast vorhin dieses das Stoppschild erwähnt, also dieses Drum-Octagon, das ich irgendwann mal gebaut habe. Und dann, als es gerade fertig war, also die erste Version, jetzt sehen die schon so ein bisschen anders aus, stabiler vor allen Dingen, die erste Version war fertig und hier ist noch eine Schlagzeugschule im Keller. Dann habe ich das bei mir auf Terrasse aufgebaut und dann war ich so begeistert, habe ich einen Schlagzeuglehrer unten aus dem Unterricht geholt. Komm mal eben hoch, wir müssen mal eben hier Trommeln-Video machen. So, und dann haben wir so ein Video von meiner Terrasse aus bei Facebook gepostet. Das ging schon sehr gut, also über 1 Million Aufrufe, dieses blöde Terrassenvideo, sag ich mal. Geil. Und das hat er tatsächlich gesehen. Und dann hat er seinen musikalischen Direktor, TJ, gebeten, ja komm, ruf da mal an. Was machen die wohl sonst so? Und so ist auch gekommen. Der hat mich angerufen, dann haben wir so gesprochen, was wir so machen. Dann haben wir uns, ich weiß nicht, 1-2 Wochen später in der Schweiz getroffen, im Büro bei Bobo, und geschaut, was da so gehen könnte, und haben dann, ja, bei der ersten Tour war das so, dass es mitten in der Bobo-Show, ich glaube ungefähr 7 Minuten Greenbeats-Show gab, da waren wir zu 8 mit.
Ja.
Ja, und dann irgendwann kam er so, ja, und wir haben ja gar keinen Perkussionisten mehr mit, wie sieht das denn aus, könnt ihr das nicht auch irgendwie abstellen, noch bei 3-4 Stücken oder so? Und dann haben wir erstmal ja gesagt, dann quasi, das waren Nils und ich, haben wir für diese 3-4 Sachen da so halt sein, also es ist ja sehr viel Percussion in seinen Stücken.
Genau.
Und genau, das haben wir dann halt irgendwie umgesetzt, und dann war so eine 2-wöchige Probenphase, und dann am Ende der Probenphase war es so, dass wir dann doch die ganze Show gespielt haben quasi. Also Nils und ich haben quasi Percussion gespielt, die gesamte Bobo-Show, und dann gab es diesen Greenbeats-Block mittendrin.
Okay, also ihr habt jetzt nicht mit den Greenbeats live zu seinen Stücken performt, sondern ihr hattet innerhalb der Bobo-Show einen kleinen Solo-Spot, sage ich mal. Oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen?
Ganz genauso, wie du sagst. Es gab einen Greenbeats-Slot, ich glaube, im letzten Drittel der Show.
Ja.
Und zu seinen Stücken haben halt 2 von uns die Percussion Parts gespielt. Genau, ja.
Ihr wart ja mit 8 Leuten unterwegs von Greenbeats, hast du gesagt. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass nicht alle von euch das wirklich hauptberuflich machen. Vielleicht kannst du mal die Tour beschreiben. War das jetzt wirklich 2 Monate am Stück oder war das nur Wochenend-Hallen-Gigs oder Stadion-Gigs? Und wie war lief denn da die Organisation? Weil ich glaube, das ist ja nicht einfach, dann auch die ganzen Leute von Greenbeats unter einen Hut zu bekommen.
Das stimmt. Also die erste Tour war mehr am Stück. Ich glaube, 7 Wochen waren wir auf Tour, 2 Wochen haben wir geprobt. Und ja, das ging irgendwie. Du wusstest ja relativ zeitig Bescheid, welcher Zeitraum das ist. Und dann haben wir das irgendwie hinbekommen, dass, ich glaube, bis auf eine Position alle durchgängig dabei waren. Und eine Position, das war vorher so definiert, die tauschen in der Mitte der Tour. Das hat ganz gut funktioniert, ja. Schlagzeug haben wir auch nicht besetzt. Das hat Alex gespielt übrigens. War auch interessant.
Ja. Alex Vesper meinst du jetzt, ne?
Ja, genau.
Ja, geil. Ja. Wie viel Auftritte hatte, weil Timo, das ist natürlich so eine Sache halt irgendwie, wie viel Auftritte habt ihr denn insgesamt gehabt? Weil da musst du ja also erstmal Urlaub für kriegen, ja.
Knapp unter 30. 28 waren, glaube ich, die erste Tour und 26, 27 waren die zweite Tour, ja.
Ja, ist der Jahresurlaub schon mal weg? Also nein, nicht ganz. Nein.
Ja,
also ist ja aber, so. Aber ich meine, ist ja auch mal wirklich was Besonderes. Wie lief das dann ab mit den Proben? Wart ihr in den Probenphasen mit Akko als Percussionist? Das Jahr, habt ihr die Songs vorher gekriegt? Durftest ihr drauf vorbereiten oder einfach mal kommt mal und rappelt mal mit? Weil bei Bobo laufen ja auch viel Tracks mit.
Ja, man muss sagen, halt erst zu den Percussion Parts, dass er versucht, alles, was irgendwie geht, live zu machen. Und
okay.
Er hat seine Tracks, wie du sagst, alle einzeln dabei, und alles, was live geht, wird da auch dann rausgenommen.
Rausgenommen, okay.
Und das ist eigentlich auch ganz cool. Die Live-Show ist auch, wenn man jetzt mal von der Percussion absieht, viel gitarrenlastiger, bisschen rockiger so.
Genau, ja.
Ja, wusste ich vorher auch nicht. Habe halt auch gedacht, ja, okay, Pop, brauchst du nicht viel machen. Aber doch, es war schon viel zu spielen, ja, und viele, viele Wechseleien so an Instrumenten, ja. Und dann auf deine Frage bezüglich der Greenbeats-Sachen, da war es so, dass wir, also war klar, wie lang das ungefähr werden soll, was wir spielen. Und das haben wir hier so ein bisschen zusammengeprobt, dann schon immer mal ein paar Videos hin und her geschickt. Und dann waren wir auch mit Greenbeats in dieser zweiwöchigen Probenphase in Rust.
Ja.
Und da, muss man sagen, hat sowohl er als auch sein musikalischer Direktor schon gründlich und cool mit uns geprobt irgendwie und an der Performance gearbeitet. Das hat uns auch irgendwie weitergebracht, ja.
Vielleicht ganz kurz, wir haben Alex Vesper erzählt, den Alex hatten wir auch vor kurzem hier bei uns im Podcast, ja. Also wer da nochmal reinhören möchte, da wurde auch über DJ Bobo gesprochen. Das heißt, wenn ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, große DJ Bobo-Fans seid oder Alex Vesper-Fans oder und beides, hört euch auch nochmal die Folge 80 vom Schlagabtausch an, da reden wir auch ein bisschen über DJ Bobo mit Alex zusammen. Aber noch eine andere Frage jetzt zu deiner Rolle als Percussionist in dieser ganzen Tour. Warst du denn vorher auch ein waschechter Percussionist, sage ich jetzt mal? Das heißt, wie sieht's aus mit Congas und so weiter? Ich denke mal, dass da ja auch einiges passiert, was so latinomäßig vielleicht auch interpretiert werden sollte. Und wenn ich jetzt mal an mich als Schlagzeuger denke, der da überhaupt nicht am Start ist, das wäre für mich die Hölle gewesen. Wurde das von dir verlangt und wie sah da deine, wenn ja, wie sah die Vorgeschichte bei dir aus oder hast du gesagt, jo komm, ich mach einfach, wird schon schief gehen?
Wir waren ja zum Glück immer zu zweit, aus meiner Sicht, und genau diese Conga-Parts konnte ich immer abschieben auf den Kollegen oder die Kollegin beim zweiten Mal und hab tatsächlich außer mal so ein paar Bongo-Sachen überwiegend, also keine Hand-Percussion-Sachen gehabt, sondern ja, viel Timbales-Kram, Toms, Snares, was gab's noch im Setup? Ja, und so, ja, Shaker, Agogo, was so alles, Triangel, so Krams, ja.
Die Triangel das, nicht zu unterschätzen.
Absolut. Und kriegt die gleiche ja. Gage.
Aber man muss sagen, dass er echt da so bis ins letzte Detail, da wenn, bevor da einer 8 Takte rumsteht, wird da die Triangel lieber aus dem Playback genommen und gespielt.
Geil. Als ihr diese Probenphase hattet, hast du vorher dem DJ Bobo angeboten, wir machen dies und jenes, oder hat er gesagt, das will ich von euch in eurer Show? Waren, wenn ihr eure Greenbeats-Show hattet, waren da Tänzer von ihm mit involviert oder war das jetzt wirklich 7 Minuten Greenbeats-Slot solo und alle anderen hatten Pause? Oder wie wurdet ihr in die Show mit integriert? Weil es muss ja auch einen Sinn irgendwie ergeben auf einmal, warum jetzt auf einmal so eine Percussion-Truppe da auftaucht.
Ja. Also es war bei der ersten und der zweiten Tour unterschiedlich. Beim ersten Mal war es so, dass es, so wie du gerade gesagt hast, einfach tatsächlich 7 Minuten Greenbeats war.
Mhm.
Und sonst nichts. Aber er, seine Shows sind ja immer sehr thematisiert so. Und wir waren halt in einer dieser Welten integriert in das Programm irgendwie so. Genau. Und zur Vorbereitung habe ich ja schon gesagt, also wir haben was angeboten und dann haben wir dran gearbeitet.
Gehen wir mal von DJ Bobo ein bisschen weg. Du hast, ich meine, letztes Jahr ein großes Projekt mit den Greenbeats gemacht, mit einem Orchester. Das jo. Heißt, ihr habt, das war ja eine ganz, auch vielleicht für unsere Zuhörerinnen, dass du das mal erklärst. Das heißt, im Grunde genommen war es ja so ein bisschen ein großes symphonisches Orchester und die Greenbeats live dazu. Vielleicht erklärst du das mal ein bisschen, was da der ausschlaggebende Punkt war, wie ihr das inszeniert habt, wie die Probenphasen gelaufen.
Ja, das war Ende 22, haben wir mit dieser Sache getourt. Und entstand, oder erstmalig mit einem Orchester gespielt, haben wir, glaube ich, vor 15 Jahren oder so. Und da war es umgekehrt, dass das Osnabrücker Symphonieorchester gefragt hat, hier hättet ihr mal Bock, an einem Konzert mit uns irgendwie so ein paar Sachen zusammenzuspielen. Und das haben wir gemacht. Das war cool, aber da war ich noch nicht so ganz zufrieden irgendwie. Ja.
Ja.
Und dann habe ich das erstmal ruhen lassen und irgendwann dachte ich, naja, eigentlich musst du das nochmal machen und dann musst du es auch, also der erste Abend mit diesem Osnabrücker Orchester war so, die spielen eine Dreiviertelstunde, wir spielen eine Dreiviertelstunde, spielen wir ein Stück zusammen. Und da dachte ich so, ja, okay, das ist irgendwie nicht im Sinne des Erfinders. Und dann haben wir überlegt, okay, das geht besser und haben quasi ungefähr eine Stunde Programm geschrieben für Orchester und Percussion.
Wer hat denn die Musik fürs Orchester geschrieben? Habt ihr das zusammengeschrieben mit dem Dirigenten oder Musical Director? Oder kannst du für Streicher schreiben? Also ich definitiv nicht. Das wäre sehr lustig.
Mal die Streicher fragen,
ja, genau.
Dazu sagen. Ja, das war ein Dreierteam. Zum einen waren das, also es gibt einen Teil, einen Programmteil, den habe ich mit einem Osnabrücker Kollegen zusammengeschrieben, Matthias Lohmöller, der hat ein Tonstudio und ist da sehr interessiert.
Ja.
So wie ich auch, aber wir haben natürlich beide nicht so, also wir haben noch nie mit einem Orchester geprobt oder so richtig tieferen Einblick, wie zum Beispiel eine Violine funktioniert, so, ne? Und haben so nach unserem Ermessen dann da irgendwie ein paar Stücke zusammengeschrieben, wo wir uns dann gewundert haben, dass sie ja auch dann live gespielt sehr ordentlich funktioniert haben. Also das hätte auch in die Hose gehen können, hat aber ganz gut geklappt. Und der andere Programmteil, da war die Teilung, dass ich die Percussion-Parts gemacht habe und die Streicher, Bläser und so, hat eine Filmmusikfirma Imascore aus Paderborn gemacht.
Das war also quasi eine Auftragsarbeit, wie kann ich das
sagen? Genau. Genau, und das gab es dann in beide Richtungen. Also es gab Stücke, wo ich dachte, okay, da ist der Percussion-Part so cool oder hat schon so viele melodische Instrumente, da wird jetzt einfach das Orchester draufgeschrieben.
Genau.
Und umgekehrt gab es das auch, dass die gesagt haben, wir machen mal dies und das Orchester-Ding und jetzt kannst du da deine Drums draufschreiben.
Ah, cool. Ja. Ich habe mal eine Frage. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in den Education-Bereich herein. Das heißt, wenn ich jetzt sowas auch mit meinen Schülern nachmachen wollte, jetzt nicht die Orchestersachen, sondern so Green Beats in klein, in ganz klein. Jetzt hat ja jeder nicht gleich 8 Schüler, sondern ich gehe mal jetzt von 3 oder 4 Schülern aus. Wie hast du auch Literatur oder was könntest du empfehlen? Meinetwegen, ich will mit 4 Schülern alleine die Kids heute alle zusammenzukriegen, schon gar nicht so einfach. Aber wie könnte ich da rangehen? Das heißt, wenn ich jetzt deine Stück, ich gehe jetzt von dem aus, was ich von früher kenne, das war ja immer für doch sehr großes Instrumentarium oder sonst was. Wie könnte ich jetzt mit 4 Schülern anfangen? Wie könnte ich da eine Basis, hast du dafür auch Literatur oder was würdest du empfehlen oder was auch von dir ruhig, was könntest du sagen, ey, das ist eine Sache, damit könnte man einsteigen und damit dann, oder lass die und jene Stimme weg. Wie, also das interessiert mich mehr jetzt als Schlagzeuglehrer. Wie kann ich da dran gehen, um vielleicht auch Kids dazu zu bewegen, sowas cool zu finden?
Jo, also wenn du in die Green Beats Richtung gehen willst, dann da das Problem, also kennen wir ja, oder kennen wir hier, ich habe ja auch noch eine Schlagzeugschule da, genauso, dass du mal mit einer kleinen Gruppe irgendwas machen willst und da gibt's so 2 Packs, die heißen Green Beats Start Pack und da sind, glaube ich, jeweils 7 Stücke drin und die gehen auch mit einer kleinen Besetzung. Gibt's auch ein Video, wie man das tatsächlich mit ganz normalem Instrumentarium, also was man denn so vorfindet, 2, 3 Drumsets, die man vielleicht ein bisschen zerstückelt und so, auch spielen kann. Und im Marching-Bereich, also wenn es eher so das Drumline-typische sein soll, gibt's das auch, dass es da Packs gibt, die zum Beispiel nur 2 Stimmen haben, aber trotzdem so in die Richtung klingen, ja.
Sei doch mal so nett und nenn die nachher nochmal, dass wir das auch in den Shownotes veröffentlichen können, welche Packs das sind, also dass du das per E-Mail nochmal schreibst, damit man das weitergeben kann. Aber jetzt hatte Timo erst noch
eine Frage. Finde ich auch spannend, das mit den Packs, das heißt auch, ich gehe mal davon aus, dass auch das Einstiegsniveau dann jetzt nicht so krass groß ist, dass man jetzt schon sich 5 Jahre lang mit Snare-Drum-Technik auseinandergesetzt haben muss. Für welches Level sind denn diese Starter-Packs?
Das kommt drauf an, wie rum man das sieht. Wo du gerade sagst, 5 Jahre mit Snare-Drum auseinandersetzen, das ist auch so ein bisschen übrigens der Grund, warum es das gibt. Weil ich finde es auch sehr zäh, wenn du im Schlagzeugunterricht jemanden sitzen hast, der vielleicht nicht so der motivierteste ist, da jetzt Etüden zu spielen und irgendwie Up- und Downstrokes auszuarbeiten. Aber wenn der dann nebenbei Ensemble macht und oder gar nur Ensemble macht und merkt, ah, okay, wenn ich hier absolut Downstroke kann, dann kann ich ja laut und leise super machen und dann klingt das ja zusammen alles irgendwie toll, sind die meistens motivierter, halt sowas zu üben, weil die sofort merken, okay, irgendwie ohne eine gewisse Technikgrundlage funktioniert das alles irgendwie nicht und haben dann eher mal so ein Ziel und Bock, dann auch mal so Sachen zu üben, die sonst, wie ich vorhin meinte, so sehr zäh im Unterricht gerne mal gehen oder sehr trocken sind. So, jetzt hast du nach dem Level eigentlich gefragt, ne? Also, ich glaube, dass bei diesen Marching Packs, nee, da gibt's immer noch sogar so alternative Stimmen. Also, wenn du Leute hast, die zum Beispiel Akzente und Tabs so nicht hintereinander hängen können, dann sind die so auf das Wesentliche runtergebrochen. Also, du kannst teilweise einfach noch innerhalb des Stücks verschiedene Level auswählen einfach.
Du gibst ja auch Workshops, wenn ich richtig informiert bin, auch zu dem Thema, schätze ich mal, also Marching, Percussion, Ensembles und sowas. Wenn du so Workshops gibst, was ist denn dir wichtig, an deine teilnehmenden Dinge weiterzugeben? Also welche Dinge sind dir wichtig, die du unbedingt weitergeben möchtest in so einem Kontext?
Oh, oft geht es tatsächlich um Genauigkeit und Zusammenspiel irgendwie, ne? Weil das ist, finde ich oft, wenn, vor allem wenn ich so zu Gruppen komme, die eigentlich die Sachen irgendwie spielen können, aber so richtig übereinander ist das alles irgendwie nicht. Und dann, dass sie so ja ein Gespür dafür kriegen, dass es sich lohnt, ja, keine Ahnung, beispielsweise Rolls so richtig schön offen zu spielen und selbst, dass man noch diese 32. in einem offenen Wirbel, wenn du das mit 3-4 Leuten spielst, dass man die auch noch zusammenspielen kann. Was ja natürlich ein bisschen aufwendiger ist, das so zu machen, aber dann am Ende natürlich richtig cool klingt, so, ne? Und ja, manchmal haben die das einfach noch nicht kennengelernt, haben sie immer so irgendwie da so hingewurschtelt und merken dann, oh, das ist ja viel cooler, wenn das alles mal ein bisschen mehr übereinander ist, so.
Ja. Wie gehst du daran? Hast du Übungen, die du uns vielleicht mal so mental mitgeben kannst? Weil das ist genau das gleiche, oder mein größtes Problem, wenn ich Workshops gebe und du machst, das fängt ja beim Klatschen schon an. Lass mal alle Leute einfach nur Viertel klatschen, das ist ja schon eine interessante Herausforderung manchmal, dass die alle zusammenkommen auf die Viertel. Wie gehst du da? Hast du da bestimmte Übungen, was du machst? Oder sagst du nur einfach mal so lange, bis es klappt? Oder wie gehst du ran an solche
Geschichten? Ja, ziemlich systematisch mit Übungen für alles Mögliche, aber die dann halt auch immer im Ensemble direkt zusammengespielt. Also es gibt auch so, ich habe so ein X-Konzept, heißt das, so ein Buch mit Übungen für Drumline irgendwie. Das ist schon ziemlich angestaubt inzwischen, aber trotzdem das Notenmaterial an sich kann man ganz gut verwenden. Und das ist halt auch so sehr systematisch. Dann geht es ein paar Übungen lang, zum Beispiel um Drags, also Doppelschläge im 16. Raster, im triolischen Raster. Und wenn das läuft, kann man ja dann solche Sachen auch direkt in der Musik irgendwie einbauen und umsetzen. So. Also es ist schon sehr... Also es ist nicht, es werden Noten aufgelegt und jetzt basteln wir einmal an jedem Takt irgendwie eine Stunde, bis der läuft, sondern es ist eher so, wir schaffen die Grundlagen, damit dann die Musik relativ schnell läuft und auch direkt relativ gut klingt, ja.
Dein Burex-Konzept hast du gerade erwähnt, das heißt, es richtet sich speziell an Percussion Marching Ensembles. Richtig, es ist kein Lehrbuch im eigentlichen Sinne, wie das viele andere Kolleginnen und Kollegen machen. Und wo kann man das beziehen? Auch über marchingmusic.de oder ist es ganz regulär im Handel erhältlich?
Genau, bei Marching Music kriegst du es oder bei Percussion Brand zum Beispiel. Und es ist so, wie du sagst, genau, es ist direkt ein Buch mit Ensembleübungen. Also es ist nichts, was sich jetzt der ambitionierte Snare Drummer zu Hause auflegt und versucht, im Instrument weiterzukommen. Es geht natürlich auch, aber es geht eigentlich darum, das Ensemble zusammenzukriegen, ja.
Mit wie viel Stimmen?
5. Also du hast eine Snare-Drum-Stimme oder Snare-Line-Stimme, du kannst du mit einer Snare spielen, aber eigentlich machen das ja dann mehrere Snare-Drum-Spieler. Dann hast du eine Tom-Stimme, die eigentlich auch ja mehrere Leute spielen, eine Cymbal-Stimme, Hand-Cymbals, Becken und eine Bass-Drum-Stimme und da ist es so, dass ich Ich glaube, das Buch ist für vier Bestons immer geschrieben. Hast du ja nicht immer. Und dann gibt es immer in beide Richtungen. Es fängt immer, glaube ich, bei zwei Bestons schon an. Das ist auch mit weniger Leuten irgendwie hin. Und dann gibt es noch eine Mallet-Stimme, die, da muss man allerdings sagen, nicht so. Also es ist, die ist mehr entstanden aus dem Alltag, weil oft ist es so, dann probt man mit der Drumline und kriegt einfach die Mallet-Spieler mit da reingestellt. Und dann musst du die natürlich auch irgendwie mitnehmen. Und dann habe ich versucht, da halbwegs sinnvolle Stimmen, wo die auch so ein bisschen was üben können, dazu zu schreiben. Ja.
Jetzt haben wir gehört, wie vielseitig du bist. Wir haben über Cream jetzt gesprochen, über deinen Verlag, über deine Tätigkeit als Arrangeur und Komponist, deine Schlagzeugschule und so weiter und so fort. Was sind denn jetzt die Pläne für die nähere Zukunft, sage ich mal so? Wir können natürlich nicht in die 10 Jahre schauen, aber welche Ziele sind jetzt die, die du als nächstes verfolgst?
Im Moment ist es so, dass wir gerade frisch, ich glaube letzten Donnerstag, die aktuelle oder die nächste Greenbeats-Tour fertig gebucht haben. Die wird Anfang 2025 stattfinden mit 32 Konzerten tatsächlich.
Für ein Percussion-Ensemble finde ich das Wahnsinn.
Überwiegend in Deutschland, ein bisschen Holland, ein bisschen Österreich dabei. Ja, da bin ich jetzt auch gerade so richtig drin eigentlich und mich wenig um alles gekümmert. War sehr intensiv so, das zusammen zu buchen, muss ich sagen. Und ja, vor ein paar Tagen mit einem Kollegen auch drüber gesprochen. So langsam könnte man bei Marching Music auch mal wieder ein bisschen Gas geben. Das reizt mich schon irgendwie. Dafür muss nur eine Lücke bei Greenbeats entstehen irgendwie, ja.
Ja. Das sind, wie gesagt, 32 Konzerte mit einem Percussion-Ensemble. Das ist, das finde ich schon Wahnsinn für eine komplette Drum-Show oder Drum- und Percussion-Show. Chapeau dafür. Nenn uns doch mal, wir kommen eh so langsam zum Abschluss, so ein, zwei Anekdoten, wo du sagst, mit den Greenbeats, weiß nicht, wo alles zusammengebrochen ist, der Tim ist von der Bühne gefallen, oder man hat alle Trommelstöcker verloren und hat keine mehr gefunden. Oder wir haben eben schon gesagt, du arbeitest auch, das seht ihr in den YouTube-Videos, die ihr euch bitte unbedingt anschauen solltet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr arbeitet mit Pyro-Effekten. Was ist da mal schief gegangen? Oder wo du sagst, wie heißt das, bitte nicht nachmachen.
Man muss sagen, so richtig schief gegangen ist eigentlich. Also so große Ausfälle gab es zum Glück noch nicht. Also wo du die Pyro ansprichst, also da gibt's immer mal so Zündungsprobleme und dann stehst du da vor deiner Trommel, machst die große Geste, dass jetzt die Funken kommen oder kommt nichts. Dann stehst du da vor dem Publikum und die denken, was macht der denn? So, das ist natürlich dann so ärgerlich. Ja, sonst so. Was sagst du, von der Bühne gefallen? Gab es auch noch nicht. Auf der Bühne gefallen gab es.
Das ist auch gut.
Das war in Bern mal, in einem Eisstadion. Und da haben wir auch auf dem Eis gespielt. Tatsächlich, das hatte ich wohl mal vorübergehend vergessen, dass wir auf Eis sind. Und wir springen ja auch so von Podest zu Podest. Und dann habe ich auch so einen Satz gemacht, wollte nach vorne an die Toms springen. Und habe mich dann da komplett auf die Klappe gelegt, weil es natürlich, kannst du ja, wenn du dann so einen Satz mal auf Eis landest, dann natürlich ganz anders als auf der normalen Bühne sollen. Ja, solche Sachen passieren dann halt mal, ja.
Tim, ich danke dir, oder besser gesagt, wir beide danken dir, dass du dir extra die Zeit für uns genommen hast nach dem doch stressenden Tourbooking. Wir beide wünschen dir alles, alles Liebe und Gute für die nächste Zeit mit den Greenbeats. Wir bleiben in Kontakt und ich sag Dankeschön nach Osnabrück, diesmal mal nicht so weit weg, nachher umso besser. Für Timo schon wieder ein bisschen mehr aus dem Westerwald. Tim, ganz, ganz vielen Dank an dir, dass du dir Zeit genommen hast und ganz, ganz liebe Grüße und viel Erfolg mit den Greenbeats weiterhin.
Vielen Dank.
Und alle wichtigen Links zum Tim natürlich in den Shownotes, da werdet ihr einiges finden diesmal. Und ich empfehle euch auch ausdrücklich, euch die Videos anzugucken, nicht nur von den Greenbeats, der Tim hat auch ein ganz, ganz tolles Video, wo ihr den Tim, glaube ich, gefühlt 5000 Mal gleichzeitig seht. Das ist auch sehr, sehr sehenswert und ich glaube auch, dass das nicht wenig aufwendig produziert wurde. Also das findet ihr alles in den Shownotes. Ja, Tim, vielen Dank. Du bist ja auch wahnsinnig beschäftigt, dass du dir die Stunde hier ungefähr Zeit genommen hast. Vielen Dank und alles Gute für die Zukunft. Und ich wünsche eine ausgefüllte Tournee.
Ja, danke euch. Gerne. Ciao.
Tschüss. Ja, Timo, was ein Typ, hä?
Ja, ich meine, auch da wieder mal die Frage, warum hat mein Tag 24 Stunden und seine 48?
Ja, das... Das ist, weißt du was, das ist ein gutes Schlusswort, weil, also nicht, nein, Zuhörer, nicht jetzt im Podcast auch schon. Das ist jetzt ein Schlusswort für diesen Beitrag gewesen, zu Herrn Tim Pieper. Nicht, ne, also nicht falsch verstehen, weil der Mann, ja, ich weiß auch nicht, wie viele Stunden bei dem der Tag hat. Wie du schon sagst, unglaublich. Was ein Typ.
Checkt ihn unbedingt aus. Checkt den Tim Pieper unbedingt aus. Alle seine Sachen findet ihr, wie gesagt, ja, in den Shownotes. Sind sehr, sehr coole Sachen dabei.
Übrigens, alle Beispiele, die ihr heute hört, sind von Tim Pieper eingetrommelt oder von seinen Greenbeat. Und Timo hat es ja eben schon gesagt, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, sämtliche Links sind in den Shownotes natürlich, Videobeispiele und ihr Schlagzeuglehrer, Lehrerinnen dort draußen. Der Tim hat eine ganz, ganz tolle Literatur für Marching Bands, für Percussion Ensembles. Und ich selber, bevor ich den Tim kannte, habe ich mir schon mehrere Sachen da, wie gesagt, zugelegt und habe das auch mal mit meinen Schülern gemacht und habe mir Anregungen daraus geholt. Unheimlich lohnenswert.
Wir haben heute schon mal über die 83. Episode mit Ralph Selmans gesprochen, wo wir ja das Novum hatten, komplett das Interview auf Englisch zu führen. Dabei möchte ich kurz ein Kommentar wiedergeben, das ich erhalten habe, das mich jetzt nicht besonders rühmlich macht, aber den Dirk dafür umso mehr. Mein Englisch wäre nicht The Yellow from the Egg, wurde mir gesagt, aber der Dirk würde ja so ein perfektes Englisch sprechen, das wäre ja unfassbar.
Wie viel Geld habe ich bezahlt dafür?
Ich bin mir nicht ganz sicher, es wäre noch rauszufinden. Alle korrupt hier, alle korrupt.
Nein, lieben Dank.
Ja, ich weiß jetzt nicht, aber egal. Ich nehme es jetzt einfach so hin. Ich bin halt eine deutsche Kartoffelnase.
Sehr geil.
So, auf jeden Fall hat uns dazu auch noch einiges Hörerfeedback erreicht.
Sehr schön. Sehr schön.
Uns hat einiges Hörerfeedback erreicht, was jetzt nicht bestimmt unser Englisch betrifft, lieber Dirk, sondern den Inhalt des Interviews, beziehungsweise die Sprache, in der wir das Interview geführt haben.
Der ist auch wichtiger.
Und ich habe auch mit sehr vielen Leuten auch schon drüber gesprochen, aber ich verlese jetzt mal ein Hörerfeedback, das uns erreicht hat an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Und das ist von dem lieben Roman, der uns sehr treu zuhört. Liebe Grüße, Roman. Hallo an dich. Danke für dein Feedback. Und ich lese einfach mal vor, was du uns geschrieben hast. Hallo Dirk, hallo Timo. In Bezug auf eure Frage, ob ihr zukünftige Interviews übersetzen solltet oder sie im Original gesendet werden, ist meine persönliche Bitte, die Interviews ins Deutsche zu übersetzen. Mit Untertiteln finde ich auch nicht gut, da ich beim Podcast hören schon mal dieses und jenes nebenbei mache. Aber auch wenn ich nur zuhöre, wäre es für mich viel angenehmer, es im Deutschen zu verfolgen. Rockige Grüße, Roman. Das ist mal das eine Feedback. Also lieber Roman, vielen lieben Dank dafür. Und Dirk, du hast auch ein Feedback, das wir jetzt auch mal noch uns anhören möchten.
Ja, ich habe ein gegenteiliges Feedback. Und zwar, hallo Dirk, hallo Timo. Meine Meinung zum Podcast Folge 83, unbedingt das original englische Interview lassen. Auch wenn man nicht alles versteht, man kann sich den Zusammenhang denken. Ist viel angenehmer zum Zuhören als mit Übersetzung. Und die Alternative, über eure Medien noch eine Übersetzung anzubieten, ist doch super für alle anderen. Tolles Interview außerdem und absolut sympathischer Typ, das war von der Nicole, das Zitat. Und ihr hört schon selber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, es ist schwierig, allen gerecht zu werden. Das, was ich euch aber sagen kann, der Timo hat sich echt für euch den Popo aufgerissen. Um wie oft der mich angerufen hat, geflucht hat, dann passte hier was nicht, dann mit der Einbindung noch. Das ist, glaube ich, glaube ich, die ist, das war eine Heiden, machen wir das mal so, Timo, das war eine Heidenarbeit, als erstmal so.
Es war eine Heidenarbeit. Also ich kann mal kurz mal meinen Workflow diesbezüglich hier preisgeben.
Ja.
Was ich gemacht habe, ist, ich habe das Interview, das geschnittene Interview vom Dirk bekommen. Also das fertige Interview, was der Dirk schon vorher bereinigt hat, muss man dazu sagen.
Genau. Auch wenn du die falsche Datei hochgeladen hast.
Ja, ja, aber ich bin da weiter vor. Ich bin da weiter vor.
Ich bin
da
eine Woche davor. In die Wunde rein.
Ich bin da eine Woche davor. Die habe ich mir also hochgeladen. Dann habe ich mir diese transkripten lassen. Also von der KI habe ich ein Transkript bekommen. Wer damit schon mal gearbeitet hat, der weiß, jo, das ist erstmal nett, aber gibt natürlich lang nicht das wieder, was wirklich gesagt wurde. Zudem sind natürlich auch viele You-Knows drin und Ams und dann doch noch Lücken und er fängt einen Satz an und dann hört der Satz plötzlich doch auf und er fängt einen anderen Satz an. Das heißt, ich bin das komplett durchgegangen. Damit man nur kurz einen Eindruck bekommt, das Transkript war 32 Seiten in Word lang mit Schriftgröße 11. Ohne Absätze. Also es war schon echt ein bisschen Aufwand. Dann habe ich das Transkript erstmal bereinigt und habe das dann als Untertitel kreiert. Dabei muss man aber auch natürlich aufpassen, das geht auch nicht automatisch, sondern man muss wirklich für jeden Abschnitt das nochmal selbst dann eingeben. Also ich habe es dann über rüber kopiert. Im Anschluss daran, als ich das fertig hatte, habe ich dieses Transkript dann übersetzen lassen über eine KI. Was aber auch dann wieder bedeutet, dass natürlich die Übersetzung nicht 1:1 hundertprozentig supergeil ist. Also bin ich die auch nochmal komplett durchgegangen. Hab dann gedacht, ja, jetzt ist ja easy, jetzt kann ich ja einfach das deutsche Transkript in das Video einsetzen, als Untertitel zumindest. Pustekuchen, denn der übernimmt überhaupt nicht die Timecodes, die eigentlich dann dort vorgegeben waren. Das heißt, man hat zum Beispiel den Dirk noch sprechen hören, aber Ralph war schon wieder zu lesen dann sozusagen. Das war also kompliziert, da muss ich es mit YouTube selbst machen. Und bei YouTube bin ich auch noch nicht tatsächlich, muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin nur bis Minute 20 bis jetzt gekommen, das nachzubearbeiten. Aber bis Minute 20 ist es jetzt bereinigt. Danach ist noch die YouTube-Übersetzung, nicht unsere. Aber es ging leider nicht einfach über das Kopieren und Einsetzen. Also das hat mich echt schon ein paar Minuten gekostet. Und jetzt kommt der Punkt, wenn mir das jetzt, ich muss jetzt ein bisschen rumheulen leider, lieber Roman auch, wenn mir das jetzt auch nochmal wirklich mit einem simultan übersetzt quasi in Echtzeit, das ist ultra aufwendig. Das heißt, man müsste jetzt auch mal mindestens diese 1,25 Stunden Zeit nehmen und das wirklich ja hintereinander wegsprechen. Wow. Ja. Das habe ich bis jetzt wirklich aus Zeitgründen nicht getraut anzugehen, weil es wirklich bis jetzt auch schon ein enormer Aufwand war. Deswegen bin ich, lieber Roman, verzeih mir, aber ich bin umso glücklicher über das Zitat von der Nicole. Und das ist auch ein Feedback, was mich tatsächlich auch öfters erreicht hat, dass die meisten Leute sagen, lass es im Englischen Original, denn dann hört man auch ein bisschen mehr den Wortwitz raus vielleicht. Mhm. Und auch das ein oder andere Humorvolle und auch mal mehr noch selbst, was der Interviewpartner dann wirklich so auch dann ja vom Gefühl her wiedergeben möchte, als wenn man das dann über eine Synchronstimme macht beispielsweise. Und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ja, ich höre dann den Podcast beim Kochen, beim Joggen, genau, im Auto, ich kann den Untertitel nicht mitlesen. Kann ich verstehen, es war einfach ein Zusatzangebot, was wir jetzt gemacht haben. Es ist ja, wie gesagt, so ein bisschen auch eine Versuchsblase. Wir werden daran weiter auch rumversuchen. Heute ist das Interview Gott sei Dank in Deutsch. Ich denke, dass wir es nicht übersetzen lassen müssen.
Kommt drauf an, wie wir reden.
Richtig, liegt vielleicht an mir am Westerwälder Blatt.
Ja, oder an dem Westfalen.
Dass wir da nochmal ran müssen. Aber wir werden in Zukunft mal schauen, was wir dann machen. Wir arbeiten ja auch an diesem, jenem und einigen anderen Sachen. Und vielleicht haben wir irgendwann zukünftig die Chance, das Interview zumindest dann zum Nachlesen als PDF zur Verfügung zu stellen. Quasi, ja, wie ihr das aus Tram-Magazin kanntet, dass wir das Interview dann nochmal zusammenfassend wirklich als ein PDF rausgeben. Da sind wir gerade mittendrin in der Planung und das wird auch, kann ich jetzt vielleicht schon mal teasern, Dirk, nicht allzu lange dauern, bis das alles am Start ist und dann sind wir dann auch, wir sagen, wir sind sehr stolz dann da drauf und freuen uns auch schon mega drauf, was wir dann alles dann noch Neues für euch anbieten können. Also, lieber Roman, sorry, aber Ich glaube, dein Vorschlag, ich kann ihn mehr als gut verstehen. Ja. Wir waren auch im Vorfeld, Dirk und ich, uns nicht ganz sicher, ob wir das wirklich so machen sollten, weil wir es noch nie gemacht haben. Jetzt mit Randy Black mal als Ausnahme, wo Dirk aber direkt mit übersetzt hatte. Es war ein Versuch. Ralph ist ein Megatyp. Es hat sich auf alle Fälle gelohnt. Ich sage mal, wir lassen uns natürlich, es sind natürlich ein offenes, auch mit weiteren internationalen Drummern und Drummerinnen, kann man das so sagen, ein Schlagzeugerin sage ich dann natürlich, zu machen. Aber ganz ehrlich, wir werden weitestgehend natürlich alles auf Deutsch lassen, im deutschsprachigen Raum bleiben, weil es gibt so viele tolle Schlagzeuger und Schlagzeuger hier,
ja, genau,
mit denen es sich lohnt, auch zu sprechen. Da müssen wir nicht immer die internationalen Stars hier uns vors Mikro zerren. Also, aber vielen lieben Dank an alle, die uns ein Feedback gegeben haben. Vielen lieben Dank, Roman. Vielen lieben Dank, Nicole. Ja. Wir freuen uns darüber und so wissen wir auch, wie ihr tickt und an was wir arbeiten können.
Ich denke mal auch, wir geben unser Bestes und denkt immer dran, wir sind echt ein kleiner Zwei-Mann-Betrieb hier. Und wie der Timo schon sagte, für uns beiden hat der Tag nur 24 Stunden. Und das ist manchmal echt auch der normale Podcast. Es ist immer schön, wenn man das Endprodukt hört, aber da ist eine Menge Herzblut von uns beiden drin. Und wir versuchen das natürlich immer auch, immer noch die Latte noch allen oben drauf zu setzen. Wir lassen uns bestimmt immer was einfallen, wenn wir englische Gäste haben. Und seid uns nicht böse. Ich glaube, es allen gerecht zu werden, ist ganz, ganz schwierig. Wir versuchen es aber, gell?
Wir geben immer unser Bestes, wie Dirk sagt. Und wir sind für euch da.
Bam.
Liebe Hörerinnen und Hörer, der 84. Schlagabtausch nähert sich langsam wieder dem Ende, aber ihr kennt es von uns, wir haben natürlich wieder unsere Chefkoch-Empfehlungen und ich beginne heute mal wieder frecherweise, denn lieber Dirk, ich weiß, dass du eine unfassbar große Schlagzeug-Lehrbuch-Bibliothek dein eigen hast. Also ich würde sagen, da ist schon... keine Ahnung. Also das Staatsarchiv ist schon nichts dagegen bei dir. Ne? Also
nee.
Wenn man bei dir reinkommt, es ist alles voll mit Büchern oder mit Snare-Drums. Das kann man sich aussuchen.
Das kann man sich aussuchen, genau.
Ja. Also, es ist unfassbar. Dirk hat, glaube ich, wirklich alle Bücher der letzten 100 Jahre in seinem Schrank stehen. Und ich habe zwar auch nicht ganz so viele, aber ich habe auch ein paar. Und ja, ich habe mir irgendwann überlegt, ich müsste die jetzt mal sortieren. Nach, was weiß ich, das ist... lese, das sind Bücher nur zum Lesen, das sind Bücher mit Double Bass, das sind Playlong-Bücher und so weiter und so fort. Dann habe ich die schön in meinen Schrank sortiert und dachte, ja, scheiße, aber jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, wo was anfängt. Und dann habe ich ein bisschen bei Amazon mal so rumgeschaut und bin auf bewegliche Regaletiketten gekommen. Klingt total mega, ne? Es sind einfach nur dünne, transparente, so transparente Plastikscheiben, die auch so um die Ecke gehen, also quasi wie so ein L dann sind. Und die sind dann auch quasi zu beschriften. Also man kann ein Etikett einfügen oder ich klebe ein Etikett drauf. Die gibt es in verschiedenen Größen. Dann schiebe ich die einfach zwischen die Bücher und dann weiß ich, hier fängt Leseübung an, hier fangen Playalong-Bücher an, hier fangen Technikübungen an. Und so habe ich das alles schön sortiert, bin glücklich und wenn ich jetzt was suche, brauche ich nicht mehr alle Bücher irgendwie durchzugehen. Und ja, das ist meine Empfehlung. Wer also eine kleine Bibliothek sein eigen nennt und etwas Ordnung schaffen möchte, bewegliche Regaletiketten. Ich habe 15 Stück für um die 20 Euro erworben.
Boah, das ist ziemlich cool, aber das kriege ich nie hin. Weil ich habe das einmal sortiert und danach ist bei mir wieder, dann nehme ich das Buch und dann schaffe ich es dann doch nicht wieder richtig zurückzulegen. Oder ein Buch liegt im Keller, eins liegt oben und irgendwie kriege ich dann immer alles durcheinander. Es wäre sehr sinnvoll für mich. Ich habe mal versucht, das zumindest nach Stilistiken zu ordnen. Auch die Ordnung habe ich bewusst geordnet wieder durcheinander gebracht.
Aber ich habe ja auch neu sortieren müssen dafür.
Ja, ich glaube, ja.
Und das nimmt auch Zeit in Anspruch. Vor allem bist du nicht manchmal sicher, okay, ist es jetzt, zu was zählt dieses Buch?
Ja, ja.
Ne? Was will uns das Buch mitteilen, so ein bisschen? Ne? Ich habe das auch, das ist die Bibliothek in meinem Unterrichtsraum sozusagen. Ich habe auch zu Hause dann eine kleine Bibliothek, die ich auch mal sortiert hatte, wo ich auch wirklich hingeklebt hatte schon, das sind diese Bücher, jene Bücher. Und meine Frau, die liebt es, sag mal, sehr symmetrisch und hat einfach alle Bücher der Höhe nach sortiert.
Geil. Sehr schön.
Wo ich mir davor dachte, Das Buch hast du nicht hier reingestellt, das hat mit dir gar nichts zu tun. Ja, aber jetzt ist es so.
Sah besser aus.
Sah im Schrank besser aus, so wie die Orgelpfeifen, weißt du?
Geil.
Ja.
Mega.
Ich hab hier in meinem Büro nichts zu melden, wie du merkst.
Geil. Sehr cool. Ja, nee, aber das ist so. Also bei mir, die Bücher sind gar nicht so bei mir das Problem. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Ich habe Millionen von Zetteln. Ich glaube, Millionen. Millionen. Und bei mir ist das so, wenn ich zum Beispiel, weiß nicht, ich bin auf eine Session, muss einen Song spielen. Ich weiß, ich habe diesen Song schon transkribiert. Und ich weiß, er ist in einem von diesen Millionen Zettelstapeln. Anstatt mich hinzusetzen, das Ding einfach nochmal zu schreiben, suche ich diesen Millionen Zettelstapel durch. Und das dauert wirklich Stunden manchmal. Ich hätte das Ding schon 10-mal rausschreiben können. Aber ich will... Ich weiß, also bin ich gepolt. Ich will dann diesen Scheiß, entschuldigt, ich will dann diesen dämlichen Zettel finden. Kennst du das?
Ja, ich kenne das zu gut. Aber ich habe Gott sei Dank irgendwann angefangen, es wirklich auch alle Transkriptionen und Charts, die ich gemacht habe, wirklich einzusortieren nach Alphabet.
Oh,
und habe dafür mehrere Ordner hier im Schrank stehen. Und habe dann irgendwann, ich habe das, glaube ich, schon mal hier im Podcast auch empfohlen, eine App benutzt, wo ich das dann einscanne oder abfotografieren kann. Dass ich das digital habe, weil ich habe keinen Bock mehr, was rauszusuchen. Alter, und jetzt kam mir auch wieder der Gedanke, es kam mir auch schon mal, ich bräuchte, also liebe Leute und liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr wisst ungefähr, wo ich wohne. Also wenn ihr mal einen Schülerpraktikanten mir schicken möchtet oder eine Schülerpraktikantin, ich habe tolle Aufgaben für die. Die können meine ganzen
Noten sortieren.
Charts und Noten mal abfotografieren, als PDF speichern und dann in diese App einpflegen. Ach, das wäre so grandios. Dirk, sollst du auch mal vielleicht überlegen. So, mach mal auch so einen Aufruf.
Mehr, ich wäre sofort dabei. Mega.
Aber was hast du denn für uns?
Ich stelle mir mein altes Drumrack zusammen. Und zwar jetzt nicht Drumrack von Schlagzeugtrommeln, sondern Drumrack oder Case Rack, wo mein Mischpult drin ist, meine Splitter und Kabel und etc. etc. Das mache ich gerade noch. Und das war total verrostet. Und ich. Die Empfehlung der Woche, weil es hilft wirklich ganz gut, aber ist echt nervig und dreckige Finger und allen Scheiß. Neverdull gibt's im Fachhandel und damit habe ich aber echt das doch sehr unschöne, dreckige Rost zum größten Teil wirklich wegbekommen. Und das ist meine Empfehlung der Woche, weil es war echt, also es sieht zumindest jetzt schön aus, jetzt mag ich das Reck auch wieder anfassen, weil vorher das war so... Ja, verstaubt, verdreckt und Rost dran. Also, das ist meine Empfehlung der Woche, aber ist eine blöde Aufgabe und eine blöde Arbeit.
Aber kommt gerade für mich zur richtigen Zeit, weil ich habe ja erzählt, glaube ich, auch im Podcast, dass ich ein altes Pearl-Set hier erstanden habe. Mhm. Und da ist auch Hardware dabei, die müsste auch mal gereinigt werden. Kriege ich das auch damit? Das ist auch dafür gedacht? So Chrom-Hardware und sowas?
Ja, bewusst für Chrom-Hardware. Ist so, das ist so.
Also nicht aggressiv, dass danach irgendwie was angegriffen wird.
Nein, also ja, du solltest schon mal kurz, es steht ja immer drauf, man sollte es an der Ecke vorsichtig testen. Habe ich noch nie gemacht, ich habe immer drauf.
Immer drauf damit.
Volles Risiko. Und gerade bei Chromteilen und Stahlteile und so, ist super. Also es ist so, ist wie Watte. Da ist aber eine Flüssigkeit drin, ist körnig drin, so dass du auch den Rost mit abkriegst. Kann ich dir nur empfehlen. Neverdull kostet um die Pi mal Daumen 11 Euro im Versandhandel eures Vertrauens. Und, oder auch nicht. Aber kriegt man in jedem Baumarkt auch. Und damit habe ich das recht sauber gekriegt. Ja.
Und dann wischst du einfach feucht nach? Oder
wie also du musst wirklich polieren. Das ist, also es kommt drauf an. Ich denke mal, die Restaurateure unter uns oder Restaurateurinnen unter uns, die haben da bestimmt noch mehr Tipps auf Lager für dich. Aber wirklich, du musst halt wirklich polieren und du kannst dann hinterher mit einem schönen weichen Tuch nach nochmal alles trocken machen. Aber das hilft schon enorm. Also ich habe echt eine Menge, also ich brauche es jetzt auch nicht blitzblank, weil es ist ein Drum-Case oder Drum-Rack-Case, wie immer man das Ganze nennen will. Und sieht auf jeden Fall schöner aus dadurch wieder.
Yeah, sehr gut. Super Empfehlung, werde ich mir zulegen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 84. Folge des Schlagabtauschs. Ich hoffe, wir konnten euch wieder etwas Freude in den Alltag bringen, denn das ist eigentlich unser Ziel tatsächlich. durch unser Rumgenörde. Wir reden ja nur über schöne Sachen, über Schlagzeugspielen, Schlagzeuge, Trommeln und was alles so dazugehört. Wenn ihr Fragen, Feedback oder Kommentare abgeben möchtet, dann schreibt uns dann gerne eine E-Mail an schlagabtauschpodcast@gmail.com oder besucht uns auf unseren Social-Media-Kanälen, auf YouTube, Instagram und oder und auf jeden Fall auch oder wie auch immer Facebook. Ja, wir bedanken uns für euer treues Zuhören, denn ohne euch wäre das hier nicht möglich. Ich sage tiefer Dankbarkeit, danke und gebe ab das letzte Wort an den Altersweisen.
Alter, ey, Altersweisen, Mann. Ja, ihr Lieben da draußen, passt auf euch auf, es sind stürmische Zeiten immer noch. Denkt an die Tusch. Challenge. Wir fänden es cool, damit die Pappnasen Dirk und Timo ordentlich als letztes ihren Tusch einreichen. Macht mit, es ist egal, welche Qualität die Aufnahme hat. Hauptsache, ihr seid mit dabei. Danke fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter. Und bis in 14 Tagen, euer Podcast-Team Dirk und
Timo.
Tschüss.